Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Wir haben uns schon einige Male hier über Themen unterhalten, wo es um Kommunikation im Raum ging, nenne ich das mal so, also Messen und auch ein bisschen Handel und sowas. Und gerade das Thema Handel und wie verändert sich der Handel, wie muss er sich verändern, wollen wir heute nochmal in den Fokus nehmen. Und dazu bin ich mit Matthias Ulrich verabredet, der ist Geschäftsführer von Liganova in Stuttgart. Hallo Matthias.
Hallo Heiko, grüß dich.
Ja, beim Handel sehen wir ja die grundsätzliche Veränderung, das auch über Corona getriggert. Der Online-Bereich in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, in einigen Bereichen sehr stark, in anderen zum Beispiel Lebensmitteln noch nicht so stark. Und dass dementsprechend auch der stationäre Handel ein bisschen gelitten hat. Würdest du dieser Kurzbeschreibung, dieses Kurzstatus grundsätzlich zustimmen, Matthias?
Generell klar, gelitten, aber ich glaube, gelitten haben viele unter Corona. Ich glaube, das Spannende gerade beim Handel ist, dass es so eine Art Neuformierung geben wird und einige Händler, sag ich mal, ihre Ausrichtung, ihre Attribute und Anforderungen stark überdenken. Also das, was früher, sag ich mal, ausreichend war oder was so die Zutaten für ein erfolgreiches Händler-Dasein waren, haben sich stark geändert. Früher reichte es, wenn man, sag ich mal, ein Vollsortimenter war, wenn man gute Preis-Leistungs-Verhältnisse angeboten hat und dazu noch einen guten Service, dann war man schon auf der Gewinnerstraße. Und das ist, glaube ich, das, was durch Corona und das veränderte Konsumverhalten, gekoppelt mit den Folgekrisen nach Corona, glaube ich, so ein bisschen sich, wo es gilt, das zu überdenken und neue Attribute, neue Anforderungen zu sehen und das zu implementieren. Ja, das ist, glaube ich,
das Spannende. Aber wenn ich mal so an Handelsmarketing denke, ist ja so das Stichwort des Erlebnismarketings.
Ja.
Das ist ja jetzt nichts Neues. Das heißt, es gab und gibt ja bei einigen Händlern schon immer die Idee und den Ansatz zu sagen, wir müssen mehr tun, als ein bestimmtes Sortiment zu haben und irgendwie einen tollen Service, oder? Was ist denn dann jetzt der nächste Schritt, der nach diesem Wort Erlebnismarketing oder nach diesem Begriff Erlebnismarketing kommt?
Also ich glaube gar nicht, dass es genau richtig, also das Thema Erlebnismarketing gibt es schon lange. Ich glaube, es ist, wie wird es interpretiert und umgesetzt. Das ist das, was jetzt schärfer ausgelegt wird und wo es konsequentere Neuausrichtungen vom Ansatz des Handels sich unterscheidet. Ich glaube, generell bleibt es beim Erlebnismarketing. Ich glaube, früher wurde Erlebnismarketing in den letzten Jahren noch vor Corona auch immer unter Kauferlebnis, ne? Wo es darum ging, wie ist das Kauferlebnis, war das angenehm, war das schön, war das berührend am Ende des Tages? Ich glaube, jetzt geht es schon fast weg vom Kauf. Es geht eigentlich eher darum, wie ist das Gesamterlebnis? Wie fühlt sich der Kunde in meinen Räumen? Ja, wir sprechen da oft mit unseren Kunden darüber, dass es eigentlich der Händler, sein stationärer Handel muss so eine Art Destination werden. Die Kunden müssen sich genau mit diesem Ort, müssen sich von dem Ort angezogen fühlen, müssen da Inspiration finden, müssen sich aber auch gleichzeitig, und das ist noch viel wichtiger in Zeiten von Purpose, mit dem Ort auch identifizieren können und den Personen oder den Unternehmen, die dahinter stehen, identifizieren und da auch genau diese Interaktion suchen.
Also der führt Lass uns das mal an einem Beispiel festmachen. Nehmen wir doch mal sowas wie Möbel. Wegen mir auch Schuhe oder irgendwie sowas, also Dinge, die eher so, wir reden ja im Wesentlichen über Geschäfte, die so im etwas höherpreisigen Segment liegen. Was war denn bisher der Stand bei einem Möbelhändler, wenn ich dort gerne eingekauft habe? Und wie wird sich das aus deiner Sicht verändern?
Ja, also früher war oft noch das ganze Thema Produkte zeigen, Produktpalette zeigen, überzeugen durch eine gewisse Vielfalt und verschiedene Waren zum Angebot machen. Das hat die Leute angelockt, weil sie eigentlich das Bedürfnis des Warenkaufes dort decken wollten. Und mittlerweile, was sich jetzt für so einen Möbelhändler ändern würde, aber es gilt generell für jeden Händler, dass es gar nicht mehr primär darum geht, also schon welches Produkt, aber nicht mehr um wie viele Produkte, sondern es geht darum, wie diese Kunden in diese Lokation gezogen werden. Das heißt, es werden Räume leergeräumt, wir sehen viel weniger Produktdichte auf der Fläche und es wird mehr geschaut, wer sind eigentlich meine Zielkunden und was sind es denn für Zusatzservices oder Angebote, die für diese Zielkunden auch spannend sein könnten. Und das Ganze wird dann aufgeladen, wir nennen das immer so ein bisschen programmatisch, ja, also da werden Themenfelder besetzt, die vielleicht außerhalb vom Möbelverkauf sind, sondern wo es dann um Services oder Leistungen oder Medieninhalte geht, die dort gestaltet werden. Das sind alles Themen, die heute eigentlich ein Händler von heute mitdenken muss, wenn er den Kampf um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe gewinnen will. Ja? Also weil das reine Produkt suchen und finden, das kann der Kunde heutzutage in fast jedem Kanal. Aber kann er die Aufmerksamkeit gewinnen, indem er sein Angebot anreichert mit zusätzlichen Programmpunkten, Events, Erlebnissen, die es vielleicht sonst gar nicht, die gar nicht mit dem klassischen Kauf zu tun haben. Ja?
Kannst du mal ein Beispiel nennen, was das sein könnte? Also wenn ich bei Hugendubel bin, dass ich dort irgendwie einen Kaffee trinken kann und was essen kann, das geht ja schon in die Richtung. Aber heißt das dann, dass ich bei einem Möbelhändler auch mal zeige, wie so ein Teil hergestellt wird? Oder?
Absolut. Also genau so. Es geht eigentlich darum, um Inhalte zu kreieren, die es wert sind zu teilen, zu erfahren oder zu sehen am Ende des Tages. Und wir sprechen fast schon, also der Raum, der früher, sag ich mal, der Ort der Transaktion war, also wo man das Produkt gesehen, angefasst, gekauft und dann nach Hause genommen hat, also der wandelt sich eher in so ein, wir nennen das so eine Art, wie so eine Art Media-Plattform oder Entertainment-Plattform. Ja? Also der Verkäufer muss eigentlich schauen, dass er sein Publikum entertaint mit Inhalten, die spannend sind, die spannend sein könnten. Und es ist fast schon eigentlich der wahre Wert, der einen guten Store ausmacht, ist der Content, der da entsteht in diesen Flächen. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwer zu verstehen und das ist auch nicht unbedingt sofort monetarisierbar, aber unmittelbar ist es dann doch monetarisierbar, weil wir stark daran glauben, dass diese Art von Storytelling und diese Shareable Moments, die man kreiert, dass das ist, was die Leute dann am Ende dazu bewegt, doch in den Laden zu gehen und vielleicht dort das Produkt kaufen, was sie sonst noch woanders haben können. Das heißt aber eigentlich muss der Händler oder der Store-Inhaber fast wie so eine Art Host einer Medien- oder Entertainment-Plattform denken, um zu sagen, wie kann ich es schaffen, diese Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und der Anspruch wird immer höher. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich noch anders ist. Es reicht nicht mehr in dieses, ich habe einen starken Einkauf, der mir die besten Produkte zu einem guten Preis organisiert. Das ist fast schon Pflicht. Die Kür ist es wirklich, das dann so zu garnieren mit Storytelling, mit Erlebnissen, mit Moments, die die Kunden dann auch gerne teilen mit anderen, dass die Kunden dann auch tatsächlich kommen. Ja. Und du sagtest eben auch schon zu Recht, Heiko, das funktioniert heute natürlich schon viel besser in den höherwertigen Preiskategorien, alles was so Premium Richtung Luxury, Modern Luxury geht. Da ist das unheimlich gut und das Ganze wird aus meiner Sicht in der Zukunft noch viel stärker in diese Richtung sich entwickeln, weil diese ganze Schere der Vermögensverteilung immer größer wird. Also schon heute ist es ja so, dass in Deutschland 10% oder die reichsten 10%, ich glaube fast mehr als 60-65% des Gesamtvermögens ausmachen. Und mit einer zunehmenden Zuspitzung ist es genau das, dass der Kunde eigentlich, es sind eigentlich immer öfter die gleichen Kunden, die einkaufen und nicht mehr viele verschiedene, sondern es sind die gleichen, die repetitiv reinkommen, Produkte kaufen. Und das muss es. Das wiederum heißt es dann auch in der ganzen, wie gestalte ich mein Store, was präsentiere ich meinen Kunden da zu überdenken, weil wenn der Kunde nachher nicht mal der Einmal-Produktkäufer ist, sondern eher, man nennt das dann eher so eine Art Collector ist, der, sage ich mal, mehrfach Produkte kauft, auch mehr als über den eigenen Bedarf, was es ja schon immer gab, aber wenn das sich noch zuspitzt, dann muss das auch in den Ansatz des Handels mit einfließen, das heißt, wir müssten wahrscheinlich mehr exklusive Produkte, Drops etc., in solchen Flächen angeboten werden, weil man genau weiß, es sind eh nur diese 10% der Kunden, die kommen. Die anderen 90 kann ich fast außen vor lassen in dem Segment am Ende.
Das heißt aber, diese Discount-Anbieter, und damit meine ich jetzt gar nicht die Discount-Anbieter aus dem Food-Bereich, sondern das gibt es ja auch in anderen von 1-Euro-Märkten bis der Himmel,
genau.
Was?
Ja, genau. Ja.
Die sind von dieser Idee, die du eben gerade geschildert hast, nicht betroffen, richtig?
Also ich sag mal, man muss als Händler sich klar positionieren. Will man mehr ins Richtung Premium-Luxussegment gehen und dann eher Kollektoren, sag ich mal, als Kunden bedienen? Ja? Oder will man eher in den Discount? Und da muss man das knallhart auch die die richtigen Prinzipien anwenden. Nichtsdestotrotz schließt das eine nicht immer das andere aus. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich sag mal in einem Taco-Fashion-Laden auch das ganze Thema Erlebnis weiterhin aufgewertet wird. Aber es wird nicht mehr so stark, also die Verschiebung ist nicht mehr ganz so stark. Wohingegen jetzt, sag ich mal, in einem Luxusstore von Selfridges, da geht es fast viel mehr um die Inszenierung oder die besondere Modenschau. Das wird es in dem gerade nicht bei einem Taco-Fashion geben. Aber trotzdem auch das ganze Thema Kauferlebnis, vielleicht, sag ich mal, so 5 bis 10 Jahre hinterher wird es dann im Niederpreissegment dann auch geben können.
Aber wie ist denn das so in diesem mittleren Bereich? Und dazu gehört, was das Thema Wohnen angeht, für mich zum Beispiel sowas wie IKEA.
Ja.
Da gibt es ja mittlerweile was zu essen und der gesamte Food-Bereich macht ja auch einen signifikanten Teil des Umsatzes aus. Und dort kann man ja auch seine Kinder abgeben, wenn man mal Möbel anschauen will. Aber die befinden sich ja, bitte korrigiere mich, wenn du es anders siehst, die befinden sich ja in so einem mittleren Bereich, der weder was mit Luxus zu tun hat, noch sind es die Discounter.
Genau.
Wie siehst du denn dort die Rolle?
Da müsste man natürlich sagen, also klar, Möbel ist jetzt auch ein Produkt, was du nicht, sag ich mal, wöchentlich oder monatlich kaufen wirst. Deswegen ein bisschen langsamer drehendes Produkt. Und alles, was langsamer drehend ist, ist am Ende des Tages dann auch wahrscheinlich leicht anders zu beobachten. Ich glaube, IKEA, wie du es richtigerweise sagst, hat das genau richtig erkannt. Sie haben sich aus dieser grauen Masse der Mitte, sag ich mal, ist dadurch sehr stark differenziert, dass sie zum einen natürlich die sehr gute Qualität immer in den Vordergrund gespielt haben, ihre Produkte, aber auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, also auch das, was früher, sag ich mal, immer so ein bisschen als Must-Win war. Das haben sie gut gemacht und sie haben es dann garniert, wie du sagst, mit Aufenthaltsqualität durch Hospitality-Bereiche, also Food, Drinks, Kinderstationen etc. Also haben sie schon viele Elemente, die wir, sag ich mal, im Premium-Luxus-Bereich jetzt auch in anderen Produktkategorien sehen, eingeführt und dadurch eigentlich schon die neue Richtung vorgegeben. Deswegen, also ich glaube, da wird es noch nicht so ganz schnell diesen Schnitt geben, du musst jetzt Richtung Super-Premium gehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die enge Fanbasis, die IKEA hat, sie dazu beflügelt, auch in weitere Services und Angebotsstrukturen zu stoßen, die es vielleicht für den reinen Discounter nicht gibt, wie es, sag ich mal, bei Roller oder irgendwas, ja, weil die noch nicht diese Loyalität der Kunden haben. Aber da kann man dann auch über weitere angrenzende Produkte oder Services nachdenken, die es vielleicht gilt zu erschließen für IKEA.
Ja. Es gibt ja in den letzten Jahren auch so ein paar Innovationen, das ist natürlich Blödsinn, weil es im Handel dauernd Innovationen gibt. aber ich denke zum Beispiel an sowas wie Pop-Up-Stores.
Ja.
Welche Rolle spielen die denn? Mein Eindruck ist, dass sich in diesem Bereich durchaus was tut, aber dass das von dem, was man da sieht, auch an Grenzen langsam stößt.
Ich glaube, insgesamt wird der Kanalmix und die Vertriebswegesteuerung dynamischer, flexibler. Also ich glaube, die Dekaden vor uns oder die hinter uns liegen, da war natürlich viel immer einheitlich. Also das war alles, sag ich mal, typischer wie McDonald's. Jede Filiale muss gleich aussehen, egal an welchem Standort sie stattfindet. Viel, viel über Uniformität und dadurch Skalierungseffekte. Jetzt in der Welt, wo, ich sag mal, das Thema Skalierung in eine globale Welt vielleicht gar nicht mehr so das Topic Number One ist für viele, sehen wir genau gegenläufige Effekte, dass es jetzt wirklich bunter und auch flexibler wird in dem Vertriebswegemix. Und das heißt, ich muss jetzt nicht an jedem Standort die gleichen Strukturen aufbauen. Ich kann mich auch entscheiden, erstmal nur als Pop-Up temporär reinzugehen, spart mir, sag ich mal, auch lange Investment-Cycles etc. Also das sind alles Themen und Hebel, die viele, viele Händler und Unternehmen nutzen, um da rumzuspielen, um auch zu schauen, wie verfängt es mit der Zielgruppe. Das sind alles, es wird auf jeden Fall bunter. Jeder Stationäre braucht einen digitalen Kanal, jeder digitale oder Social Commerce Player braucht einen stationären Kanal. Das kommt alles zusammen und jeder balanciert den Mix, der für ihn am besten ist, aus. Ja, und das geht dadurch, dass man, sag ich mal, agil aufzieht, beobachtet, anpasst und dann weiter skaliert am Ende des Tages.
Nochmal kurz zu dem, was du eben gesagt hast. Jeder digitale Anbieter braucht auch, ich nenne es jetzt mal, mindestens ein stationäres Bein. Das hast du so nicht wörtlich gesagt, aber so habe ich zumindest verstanden.
Ja, ich glaube, im Endstadium wird das so sein. Ja, ich glaube,
warum ist das so? Warum sind So stationäre Geschichten, man sieht das ja auch bei Amazon und man sieht das auch bei Flagship-Stores und dergleichen. Warum ist das so wichtig?
Ja, also Zalando und Co., das sind alles genau diese gelernten Onliner, die ihr Brot- und Buttergeschäft im Online bewiesen haben. Und die müssen natürlich auch, um neue Zielgruppen zu erschließen, auch an neue Vertriebswege gehen, weil es immer noch Kunden gibt, die gerne auch, sag ich mal, ihre Produkte dann vielleicht tatsächlich vor Ort mal kaufen wollen. Und das ist auch legitim. Aber am Ende wäre man ja blöd, wenn man sich nur auf einen Kanal für den Rest der Unternehmung fokussiert, weil man da ja Zielgruppen, die bunt und heterogen sind von den Bedarfen, einfach brach liegen lässt. Ja? Deswegen ist es nur legitim, diese Kanäle zu machen. Aber das Spannende aus meiner Sicht ist, dass so ein Onliner, der ist sehr zentral gesteuert, der angegangen hat in seinem E-Commerce. Da ist ja alles, sag ich mal, eine P&L über die Kanäle gesteuert mit sehr guter Attribution. Woher kommen die Klicks? Alles ja sehr messbar. Und wenn jetzt solche zentral gesteuerten Unternehmen raus in die stationären Handel gehen, ist das natürlich ein unheimlicher Vorteil. Ja? Weil die sehen den stationären Handel als Ergänzung zu ihrem bestehenden Geschäft. Und die sagen, ach, mal da habe ich einen Kunden gefunden, der war bei mir schon mal im Online-Shop, der hat dann tatsächlich da gekauft. Und die können das sehr gut verknüpfen, weil sie die digitalen Fähigkeiten von per Starttermin schon inne hatten, können die das verknüpfen und können auch, sage ich mal, Erfolge und Kunden teilen. Und das ist ein großer, großer Unterschied. Einer, der im stationären Handel angefangen hat, der kann das eben nicht. Der hat eigentlich jeden Standort als einzelne P&L aufgezogen, also Gewinn- und Verlustrechnung. Und im Endeffekt haben sogar die einzelnen Filialen untereinander um die Kunden konkurriert und noch viel schlimmer, wenn dann noch der E-Commerce-Abteilungsleiter kam, der war dann der große Feind. Ja, den galt es eigentlich, keine Kunden zu geben und das hat nie funktioniert. Aus der anderen Richtung kommt, sieht man, dass das wunderbar funktionieren kann und die zeigen, dass es ein harmonisches Miteinander der einzelnen Kanäle geben kann. Und dann ist es auch ein Pop-up, dann ist es ein Flagship in der Inner City, dann ist es ein größerer Outlet am Rande der Stadt, dann ist es der Online-Kanal, die harmonieren wie ein Team mittlerweile zusammen. Und oft sind es diese Zalandos und Groß, die zeigen, wie es geht. Ja. Aber dieses Modell wird ultimativ das stärkste sein, meiner Meinung nach, weil es am meisten verschiedene Kundensegmente abdeckt. Und deswegen wird es auch für viele das Zielbild sein, in einem ausgebauten Zustand. Ja. Egal, aus welchem Kanal man groß geworden ist. Ja.
Als Abschlussfrage, Matthias, was passiert denn mit so Riesen, die mittlerweile ja so ein bisschen Scheinriesen geworden sind, wie Kauf- und Warenhäuser, Galeria Kaufhof und dergleichen.
Ja, was bei Galeria Kaufhof passiert, das können wir mal abwarten. Sind die ja gerade erst raus. Also ich glaube, der große, das ist das, was wir eben gesagt haben, das waren diese großen Händler, die eigentlich ja im mittleren Segment unterwegs waren, keine Schärfen nach oben und nach unten hatten. Allein in der Signa-Gruppe, ich glaube, die ganzen Luxushäuser wie Selfridges, KDW, die sind ja eigentlich gar nicht schlecht gelaufen. Das hat ja von der Positionierung gut funktioniert. Aber dann, als es ein bisschen mehr ins Mittelsegment ging, war der USP einfach weg. Da haben die Kunden sich nicht mehr wiedergesehen. Ich glaube ja, für diese großen Ketten, die müssen jetzt für sich entscheiden, nach oben oder nach unten, in welche Richtung sie gehen wollen. Ich glaube eher, es wird Richtung Ausdünnung gehen, selektiver, exklusiver nach oben. Wir leben in Westeuropa. Aus meiner Sicht ist der Markt deutlich attraktiver, wenn man Richtung Premium geht, als wenn man auf Masse geht. Das werden die ausländischen Ketten dann immer aus dem Ausland schneller und besser machen können. Deswegen müssen wir mal abwarten. Aber ja, es muss eine Entscheidung getroffen werden. So wie es auch die Automobilindustrie mit Opel und Co. damals alle durchgangen sind. Der Mittelbau wird, wie es eigentlich in der Biologie auch ist, zu einer Zellteilung wird es führen. Entweder ist man im oberen oder im unteren Segment. Beides kann funktionieren, wenn man die richtigen Ansätze und Hebel wählt, aber man muss für sich klare USP und Positionierung finden. Ja.
Dann schauen wir doch mal, ob da deine Prognose sozusagen zutrifft und ich bedanke mich für das Gespräch mit dir, lieber Matthias.
Ganz lieben Dank dir, Heiko.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.